The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Es ist 5.45 Uhr und es ist Mittwoch, der 5. März.
And to my fellow citizens, America is back.
Donald Trump hat soeben seine Rede vor dem Repräsentantenhaus und dem Senat beendet. Er hat angekündigt, den amerikanischen Traum zu revitalisieren im Herz der amerikanischen Demokratie, also auf Capitol Hill, wo die beiden Kammern des Kongresses sitzen. Da wollte er jene Erzählung wiederbeleben, die ihn in das höchste Amt der amerikanischen Demokratie befördert hat. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist die Storyline, die man in Amerika gerne und immer wieder hört. Für jedermann soll es eine Chance geben, unabhängig von Herkunft, Aussehen, Religion. Und für diese Botschaft waren sie alle gekommen. Das Kabinett, Trumps Kumpel Elon Musk, diesmal im Anzug, und natürlich die glamouröse First Lady Melania. Kritiker, Anhänger und auch die amerikanische Wirtschaft war gespannt, ob der Mann umschalten kann. Umschalten von Wahlkampf auf Präsident. Aber Donald Trump war zunächst mal wenig präsidial, eher schon triumphal.
The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all seven swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes.
Gut erinnert an den Fakt, dass er eine doch sehr hohe Legitimation besitzt. Er besitzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Er besitzt die Mehrheit im Senat, im Verfassungsgericht. Und ja, er holte bei den Wahlen eben nicht nur die Mehrheit der Wahlmänner des Electoral College, sondern auch die Mehrzahl der Stimmen, das Popular Vote. Aber der Mann muss jetzt eben nicht nur tönen, sondern liefern, vor allem in der Wirtschaft. Ja, und da hakt es noch. Die Geldentwertung, sie läuft weiter. Die Inflation ist nicht unter Kontrolle, weshalb die Notenbank bei den Zinssenkungen zunächst mal die Pausentaste gedrückt hat. Die Kerninflation wird in diesem Jahr von den großen Banken, auch von der Notenbank selbst, bei in Richtung 3% erwartet, gegenüber 2024. Dass er No Tax on Tips angekündigt hat, heute Nacht, also keine Steuern auf das Trinkgeld, das man im Restaurant gibt, das freut die Bedienungen in den Diners Clubs und in den Kneipen, in den Restaurants, aber dass er das so hochhält, zeigt, dass der große Wurf in Sachen Steuersenkung bisher noch fehlt. Eine Steuersenkung, mit der Trump I in seiner ersten Amtszeit die Wirtschaft und die Börse beeindruckt hatte.
And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation, I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime and no tax on social security benefits for our great seniors.
Trump hielt seine Rede vor allem an die eigenen Leute, an die eigenen Republikaner, die da links von ihm saßen und ihn artig und ja auch euphorisch beklatschten. Die Demokraten schwiegen betreten, sie hielten oft Schilder des Protestes hoch. Ein pöbelnder Demokrat wurde auch des Saales verwiesen. Trump feuerte seine Standardsalven ab, dass er die illegale Migration bekämpft habe, sagte er schon, das ist noch nicht durch die Fakten gedeckt, dass er die Wokeness beenden möchte, dass er zurück zu Öl und Gas will.
It's called Drill, Baby, Drill.
Trump beschwor ein weiteres Mal auch den Sumpf des Establishment in Washington austrocknen zu wollen. Wir kennen das von seinen Wahlkampfreden.
Because we are draining the swamp. It's very simple. And the days of rule by unelected bureaucrats are over.
Und er versprach, und da wurde es dann präsidialer im Auditorium und auch beim Präsidenten, er versprach Frieden in Europa im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident, dessen letzter Besuch ja im Eklat geendet hatte, habe ihm Trump einen Brief geschrieben. Er wolle jetzt doch den Rohstoffdeal mit den USA unterschreiben. Das klingt nach der Wiederaufnahme der Gespräche, nach dem großen Krach, immerhin. Und hier flackerte eben eine staatsmännische Aura auf.
Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago.
Und am Ende beschwor er dann noch, das gehört dazu, den American Dream.
And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day, we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve.
Fazit. Wir haben den doppelten Trump heute Nacht erlebt. Er gab den hemmungslosen Angeber für sein inländisches Publikum, Donald, und in der Außenpolitik, da agierte er weiterhin diplomatisch. Man kann schon auch sagen, präsidial. Trump will den Frieden, er ist kein Interventionist, er will den Frieden, auch den mit Putin. Die Frage bleibt, was will der Mann im Kreml? Unterstützt er Trump oder interpretiert er auch diese Rede heute Nacht als Form von Unterwürfigkeit? Oder wie die Briten sagen würden, it takes two to tango. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Claudia Küng ist CSU-Politikerin aus Bayern, genauer gesagt aus München, und hat bei der Bundestagswahl in ihrem Wahlkreis München-Süd gewonnen. Aber dank des neuen Wahlrechts kommt sie trotzdem nicht in den Bundestag. Ihre Geschichte hören wir gleich.
Also ein Wahlrecht, was Menschen nicht verstehen, ist per se erstmal kein gerechtes Wahlrecht.
Außerdem schauen wir auf die spektakuläre Einigung von SPD und Union. Monsterschulden fürs Militär. Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, erklärt uns jetzt gleich die neuesten US-Strafzölle und die Reaktion der Märkte darauf. Naja, und dann schauen wir noch auf einen Moment, in dem das deutsche Wirtschaftswunder seinen Lauf nahm. Das neue Wahlrecht, das die abgewählte Ampel noch verabschiedet hatte, sollte den Bundestag verkleinern. Naja, und das hat es auch getan, 100 Parlamentarier weniger. Aber der Gerechtigkeit ist die Sache nicht gut bekommen, denn das Ganze fühlt sich ziemlich undemokratisch an. Einige Wahlkreisgewinner wurden zu Verlierern gar nicht so wenige. Denn obwohl sie die notwendigen Erststimmen bekamen, durften sie nicht in den Bundestag, weil plötzlich das Zweitstimmenergebnis zählt. Und nur das Zweitstimmenergebnis. Die Erststimme wird praktisch zur Zutat. Früher kam jeder, der dort gewonnen hatte, vor Ort auch rein per Überhangmandat. Das gibt's nicht mehr. Ganze Wahlkreise haben jetzt keinen Volksvertreter mehr. Eine der siegreichen, aber nach dem Sieg ausgemusterten Kandidatinnen ist Claudia Küng. Für die CSU im Wahlkreis München-Süd hat die Volkswirtin kandidiert und gewonnen. Doch der Einzug in den Bundestag blieb ihr verwehrt. Warum das so ist und warum ihre Gegenkandidatin von den Grünen, die verloren hat, jetzt trotzdem im Bundestag sitzt, das erklärt sie uns gleich. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Claudia Küng.
Guten Morgen, Gabor Steingart, es freut mich.
Sie haben Ihre Gegenkandidatin von den Grünen, richtig?
Ja.
Besiegt, die war das letzte Mal die Gewinnerin, aber diese Gegenkandidatin, die sitzt im Bundestag, also die Verliererin ist im Bundestag, die Gewinnerin sitzt zu Hause. Das ist mit dem neuen Wahlrecht für mich noch nicht hinreichend erklärt. Welche Mechanik wirkt da, dass das dazu kommen konnte?
Naja, also es ist ja noch viel dramatischer. Jamila Schäfer ist die Spitzenkandidatin der Grünen für den Bundestagswahlkampf gewesen. Und ich hatte noch drei weitere amtierende Bundestagskandidatinnen und Kandidaten in meinem Wahlkreis, sowohl von der SPD als auch von der AfD als auch vom BSW. Also es war wirklich eine Herausforderung. Und und dieses Wahlrecht ist halt so, man muss sozusagen zweimal gewinnen. Einmal muss man den Wahlkreis gewinnen, was ich, und das war auch noch spannend, weil ich lag erst hinten dran, also ich habe mit knapp über 1000 Stimmen gewonnen, habe also 30,4% der Stimmen auf mich vereinen können. Und da haben wir uns natürlich mega gefreut, also wir haben richtig gefiebert und gebibbert. Und dann ging es irgendwie darum zu schauen, wer von den kleinen Parteien reinkommt. Und ja, dann war die FDP schon draußen und das BSW, also auch draußen dann so um Mitternacht. Und dann war eigentlich die Hoffnung, das müsste reichen, weil wir hatten im Vorfeld gesagt, also wenn zwei raus sind, dann sind wir sicher drin. Aber das Zweitstimmenergebnis war bei 37,2% von der CSU etwas anders, als die Demoskopen so prognostiziert hatten. Ja, und da hat es dann knapp nicht gereicht. Und jetzt bin ich sozusagen bittersüße Gewinnerin und gleichzeitig Verliererin, weil ich neben zwei anderen Kollegen leider nicht in den Bundestag einziehen werde.
Das heißt, Sie waren auf der Landesliste der CSU nicht vertreten oder nicht weit genug vorne vertreten?
Ich war mega weit vorne. Ich glaube Platz 18 oder so. Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Aber die Landesliste zieht gar nicht, sondern das Prinzip ist, man guckt sich erstmal an, hat jemand das Direktmandat gewonnen? Habe ich. Dann guckt man, wie viel Zweitstimmen hat die CSU. Dann rankt man die gewonnenen Direktkandidaten. Jetzt kommt's nach ihrem relativen Ergebnis. Also nicht der absoluten Stimme der Erststimmen, sondern nach der relativen. So.
Und also relativ zu was? Relativ zu was? Zum nachfolgenden Kandidaten?
Ja, also insgesamt habe ich halt 30,4, während die Stimmenkönigin von Bayern, die Doro Bär, hat über 50 Prozent der Stimmen. Und so wurden praktisch diese 47 Direktmandate gereiht. Und alle Städte haben es natürlich sehr viel schwerer, weil wir viel härtere Auseinandersetzungen haben mit unseren Wettbewerbern, weil wir auch in der Regel mehr Gegenkandidaten haben.
Sie haben mehr Sozis und mehr Grüne in den Städten.
Wir haben mehr Sozis und mehr Grüne und mehr Volt und Tierpartei und was nicht alles. Und genau, und das hat dazu geführt, dass also die Städte sowieso nach hinten gerankt wurden. Ja, und ich bin sozusagen die zweitletzte geworden. Also Nürnberg, der Kollege Brehm ist noch hinter mir, der hat 30,2% der Stimmen. Und der Dr. Volker Ulrich ist knapp, also ja, mit einem Prozentpunkt vor mir, der hat es auch nicht geschafft. Also wir sind drei traurige Verlierer.
Das heißt, Sie haben zwar gewonnen gegen die grüne Gegenkandidatin vor Ort, aber Sie haben praktisch verloren den innerparteilichen Wettkampf, um wer hat das beste Erststimmenergebnis.
Genau, das beste,
da lag die Doro Bär.
Genau, das beste relative Erststimmenergebnis. Es wurde dann also noch komplizierter. Es geht also nicht nach der Anzahl der Erststimmen, sondern das Ranking geht dann nach der relativen Zahl der Erststimmen. So hat es halt leider nicht geklappt.
Trotzdem bleibt ja auch, ich sag mal, nicht nur für Sie, auch für die Demokratie ein bitterer Nachgeschmack, dass jemand, der sich hat aufstellen lassen, gekämpft hat, gewonnen hat, da denkt man, da kann nichts schiefgehen. Und jetzt wird ja München Süd eigentlich durch die falsche Kandidatin repräsentiert im Deutschen Bundestag. Das ist ja auch eine Verkehrung eigentlich des Wählerwillens, oder nicht?
Ja, es sind jetzt drei meiner Wettbewerber sind im Bundestag gelandet. Also sowohl Jamila Schäfer als auch Herr Roloff von der SPD als auch Herr Wiele von der AfD.
Also alle Verlierer.
Ja, alle Verlierer sind drin. Ja, bis auf den Herrn Ernst, der hat es nicht geschafft mit dem BSW. Also es hat schon eine gewisse Komik. Aber wir haben ein gutes Verhältnis. Also Frau Schäfer hat mich dann auch in der Nacht angerufen und hat mir gratuliert. Und ich konnte ihr dann gratulieren, weil sie ja eingezogen ist. Und das Gleiche mit Herrn Roloff. Also von
daher.
Aber
das ist ja das Mindeste. Aber was können wir daraus lernen trotzdem? Würden Sie denken, das sollte bei dieser Reform bleiben? Oder denken Sie, die Reform der Reform steht jetzt an?
Also es muss dringend geändert werden, weil also in der Nacht konnte ich mich der Glückwünsche kaum erwehren, weil die Leute mir alle gratuliert haben. Und das ging bis in den Morgen rein und auch den nächsten Tag und den übernächsten Tag. Und das tat einfach so bitter weh, weil die Wähler es nicht verstanden haben, sondern die haben alle geguckt und haben gesagt, oh ja, du hast ja gewonnen, superklasse, ganz toll. Also ein Wahlrecht, was Menschen nicht verstehen, ist per se erstmal kein gerechtes Wahlrecht. Und im Übrigen ist es einfach, wenn man sich den Bundestag anguckt, von diesen 635 Bundestagsabgeordneten sind inzwischen nur noch 40% Direktkandidaten. Und das ist ganz anders, als die Väter und Mütter des Grundgesetzes es mal wollten. Also die wollten eigentlich im Grunde das Beste aus beiden Wahlrechten, dem Verhältniswahlrecht und dem Mehrheitswahlrecht. Und jetzt haben wir ein absolutes Übergewicht beim Verhältniswahlrecht. Und die Direktmandate sind auch, also ich bin auch sehr skeptisch, was jetzt so im Raum steht, was die Vergrößerung der Wahlkreise angeht, weil zu Beginn 1949 hatte man so ungefähr 120.000 Wahlberechtigte pro Direktkandidat. Jetzt haben wir fast 250.000 und das können sie fast gar nicht mehr abarbeiten. Also wie soll denn ein Bundestagsabgeordneter das noch schaffen? Weil sie kriegen so viele E-Mails, so viele Anfragen. Und wenn sie das ernst nehmen und sie vergrößern die Wahlkreise noch weiter, dann kommen sie eigentlich ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Das geht fast nicht mehr.
Also wird die CSU das nochmal auf die Tagesordnung setzen? Haben Sie das durchsetzen können, angeregt? Und wie hat die Parteiführung in München darauf reagiert?
Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe sozusagen nur einen Anruf von Herrn Dobrindt bisher bekommen, der das natürlich auch sehr bedauert, weil er hätte sich auch sehr gefreut, wenn ich reingekommen wäre. Man wird eine Wahlrechtsreform vornehmen und das, was im Raum steht und was easy wäre, das wäre, die Wahlkreise zu vergrößern. Aber damit habe ich das Problem nicht gelöst, sondern ich habe es nur befriedet, weil natürlich, welcher Direktkandidat in einer Stadt lässt sich noch so ohne weiteres aufstellen unter diesen Rahmenbedingungen. Also man will, dass die Direktkandidaten auf jeden Fall reinkommen. Aber das grundsätzliche Problem habe ich trotzdem nicht gelöst, weil wer ist näher am Bürger als der Direktkandidat? Die Listenkandidaten können aus ganz Bayern kommen und ich kenne meinen Wahlkreis. Ja, ich wohne hier, ich arbeite hier. Ich kenne die Probleme, weil ich seit 14 Jahren auch im Bezirksausschuss, also es ist unser Gemeindeparlament so auf Stadtteilebene, engagiert bin. Das ist ja eine ganz andere Verbundenheit, als wenn Sie ein Listenmandat haben. Abgesehen davon sind natürlich Direktkandidaten auch eigenständiger, weil sie kommen ja aus dem Wahlkreis direkt heraus und sind auch ein bisschen unabhängiger dann von der Parteispitze, die Listen ja in der Regel aufstellt.
Und was machen Sie jetzt weiterhin? Was ist Ihr Beruf, Frau Küng, und werden Sie den dann weiter ausüben müssen?
Sowieso, ich habe ja nicht aufgehört, sondern ich habe sozusagen Wahlkampf gemacht neben meinem Beruf, weil ich bin als Geschäftsführerin einfach verantwortlich für das, was ich tue. Ich leite das größte Netzwerk im bayerischen Gesundheitswesen, was ich auch selber mit gegründet habe. Und das ist auch meine Riesenmotivation gewesen, weil in dem Wahlkampf ist das ganze Thema Gesundheit, Pflege, Rente überhaupt nicht irgendwie angestoßen worden. Und alleine mit einer Reform der Pflegeversicherung werden wir es nicht hinkriegen. Wir brauchen ein ganz neues Miteinander. Und das ist auch das, womit ich die Leute wirklich begeistern konnte, weil es gibt ein sogenanntes Quartiersmanagement, das ist so ein Nachbarschaftsmodell, wo Pflege verbunden wird mit wirklich sozialer Interaktion. Die Niederlande haben das System erfunden, ein einziger Mann, Joost de Bloek, ein absoluter Hero von mir. Und die Leute, die in dem Bereich tätig sind, die sagen, das müssen wir genauso in Deutschland haben. Dazu braucht es aber eine große Reform des Sozialgesetzbuches. Und dafür wollte ich mich einfach stark machen, denn jeder, der davon gehört hat und gesehen hat, hat gesagt, Leute, das brauchen wir. Wir müssen die Einsamkeit bekämpfen in Deutschland. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Und sind Sie denn beim nächsten Mal noch dabei? Das wäre dann ja maximal in 4 Jahren, aber wir wissen ja gar nicht, wie lange das hält. Haben Sie den Vorsatz nochmal?
Ach, das wird sich jetzt weisen. Jetzt mache ich erstmal meinen Job. Ich lerne auch Chinesisch und da gibt es kein Konjunktiv, da gibt es nur eine Gegenwart. Und ich lebe in der Gegenwart, ich mache jetzt meine Dinge hier, ich treibe meine Themen weiter voran, weil es ist mein Herzensthema. Und ich mache das, weil wir wirklich der nächsten Generation ein besseres Deutschland hinterlassen müssen, als es jetzt heute vorzufinden ist.
Leben in der Gegenwart. Claudia Küng, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Celebrating Democracy ist das Motto von The Pioneer und wir bringen das Ganze jetzt als Bühnenevent zu Ihnen. Es gibt ein Pioneer Briefing live, hart in der Sache, zuversichtlich im Ton. Sie kennen das. Los geht's am 26. März, also in wenigen Tagen in Köln in der Stadthalle. Mit dabei Jan-Josef Liefers, ein genialer Schauspieler. Sie kennen ihn aus dem Tatort. Er spricht über Freiheit. Sein großes Lebensthema. Denn Jan-Josef war als Student schon auf dem Alexanderplatz und hat dort protestiert gegen die SED mit Erfolg.
Mein Name ist Liefers. Ich bin Schauspieler. Ich möchte 3 Überlegungen mitteilen. Neue Strukturen müssen wir entwickeln für einen demokratischen Sozialismus.
Auch Frank Schätzing ist bei dieser journalistischen Revue in der Kölner Stadthalle dabei. Der Mann schreibt Millionenseller und klingt so.
Hi, hier ist Frank Schätzing. Kann gut sein, dass wir uns demnächst in Köln sehen. Ich bin nämlich zu Gast bei Gabor Steingart und der The Pioneer Live Show 2025 in Köln.
Präsentiert wird das Ganze von der Post Stiftung und Chelsea Speaker Alef Doğan und viele andere, auch der Jörg Thaddäus, sind mit dabei. Die Tickets im Übrigen sind schneller weg, als sie gucken können. München schon fast ausverkauft, in Köln geht noch was, Gott sei Dank. Tickets gibt's auf tour.thepioneer.de. Wir sehen uns.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da steht die Regierung für die nächste Legislaturperiode noch nicht fest, aber gemeinsam Schulden machen? Naja, das geht schon. Gestern Abend traten die Spitzen von CDU, CSU und SPD gemeinsam vor die Presse. Friedrich Merz war dabei, Markus Söder habe ich gesehen, Lars Klingbeil und Saskia Esken. Alle unsere Lieben eben. Friedrich Merz hatte als erster das Wort. Bitteschön.
Schneller als wir noch vor einer Woche ahnen konnten, haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir zu politischen Entscheidungen in Deutschland kommen müssen, noch einmal verändert.
Ach was, der Friedrich Merz ist ein Blitzmerker. Es wurde allerdings dann auch noch konkreter.
Erstens, angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa und mit Europa die Bundesrepublik Deutschland jetzt sehr schnell sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und des europäischen Kontinents zu stärken.
Dafür sollen die Verteidigungsausgaben von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Leinen los bei der Kreditaufnahme, ganz nach dem Motto:
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Also, nun sagt uns doch schon, um wie viel Geld geht's denn? Herr Merz, wir hätten es gern von Ihnen, der ja gestern noch die Schuldenbremse so verteidigt hatte im Wahlkampf, von Ihnen hätten wir es gerne konkreter.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden.
Das ist der kleinste gemeinsame Nenner der deutschen Politik. Man beschimpft sich als ewig gestrig, weltfremd, aber gemeinsame Schulden, das geht immer.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gelten seit gestern die neuen amerikanischen Strafzölle. 25% auf kanadische und auch auf mexikanische Importe, 20% Aufschlag auf Produkte aus China. Wie sich das Ganze auf die Finanzmärkte auch auswirkt, das weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Und damit schalten wir jetzt einfach nach New York und sagen einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, es war gestern wirklich so gut wie alles rot an der Wall Street. Die großen Indizes verloren zwischenzeitlich um jeweils mehr als 2%. Die Nasdaq rutschte fast in der Korrektur ab. Davon spricht man ja, wenn ein Index mehr als 10% von seinem letzten Hoch gefallen ist. Am Ende stand beim Dow Jones ein Minus von 1,6%, beim S&P 500 minus 1,2%. Und an der Nasdaq minus 0,4%. Damit haben die Indizes alle Gewinne von diesem Jahr wieder zunichte gemacht. Der S&P 500 ist sogar wieder auf den Stand wie vor der Wahl von Trump gefallen. Bereits am Montag hatte es ja wegen der anstehenden Zölle schon deutliche Abverkäufe gegeben. Die Anleger befürchten, dass die Zölle und mögliche Gegenzölle negative Folgen für die amerikanische Wirtschaft haben werden und im schlimmsten Fall weltweite Handelskriege auslösen. Besonders Aktien mit bedeutenden Importen verloren stark, darunter GM und Ford, die fast 4% fielen. Nachbörslich stiegen allerdings die Futures der großen Indizes wieder etwas, nachdem es nämlich vom Handelsministerium Hinweise gab, dass die USA, Kanada und Mexiko bei den Zöllen möglicherweise in der Mitte entgegenkommen könnten, um etwas auszuarbeiten. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Die Erfolgsgeschichte des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne den VW-Käfer zu erzählen, das geht gar nicht. Dieser Tage vor 75 Jahren ging der 100.000. VW-Käfer vom Band. Im Jahr 1950 war das eine Sensation. Die Wochenschau berichtete.
Anlässlich der Fertigstellung des 100.000. Wagens nach dem Kriege sprach Generaldirektor Nordhoff im Rahmen einer Betriebsfeier über den Wiederaufbau des Werks und dankte bei dieser Gelegenheit der Belegschaft für ihre Mitarbeit.
Der 100.000. VW Käfer wurde per Hebebühne und mit reichlich Blumenschmuck in der Werkshalle vorgezeigt und dann verlost.
Gewinner war der 24-jährige Schweißer Manfred Reis, ein Flüchtling aus Schlesien. Direktor Nordhoff und alle Arbeitskollegen gratulieren dem Glücklichen.
VW und die Deutschen hatten Glück gehabt. Das VW-Werk sollte eigentlich demontiert werden durch die Alliierten als Entschädigung für den Weltkrieg. Aber Major Ivan Hurst, so hieß der zuständige britische Offizier, ja, der verhinderte diese Demontage. Der studierte Ingenieur half im Gegenzug den Wolfsburgern sogar beim zügigen Wiederaufbau des Werkes. Nur ein halbes Jahr nach Kriegsende gingen die Käfer vom Band. Der Konstruktionsplan stammte vom legendären Autopionier Ferdinand Porsche. Das ganze Gefährt kam gut an in Großbritannien, aber auch in anderen Teilen der Welt. Eine solche Erfolgsgeschichte nach dem Ende des Nazi-Regimes und einem verlorenen Krieg, das war keine Selbstverständlichkeit. Der Käfer verkaufte sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte über 20 Millionen Mal. In den USA wurde das kleine, putzige und vor allem auch sparsame Auto zum Teil der Hippie-Kultur. Und das alles nicht nur, aber eben auch wegen eines britischen Offiziers namens Ivan Hurst. In Wolfsburg gibt es heute darum auch eine Major-Hurst-Straße. Immerhin. Und heute Morgen gibt es eine lobende Erwähnung im Pioneer-Podcast. Was will der Mann noch mehr? Und weil die Zeit des Käfers zu klein, zu schwach, zu dies und zu das eigentlich vorbei ist, spielen wir heute Morgen Heather Miles, Big Cars. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Driving movies, Jimmy playing.